The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Sommerwoche. Heute ist Montag und zwar Montag, der 19. August. So sieht er sich, unser Kanzler, selbstbewusst, tatendurstig, jetzt oder nie, it's now or never, hier bei seiner Sommerpressekonferenz.
Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch.
Scholz ist der Mann, der abliefert, der führt, der was reißt. Scholz in den Augen von Scholz. Aber es gibt da ein Problem. Es sieht ihn nämlich kaum noch einer so, im politischen Raum nicht, in der Ampel nicht und auch nicht unter den Wählern. Olaf Scholz ist ein einsamer Mann geworden.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?
Die Autorität von Scholz schwindet synchron zum schleichenden Verfall der SPD-Umfragewerte. Und das wird in den kommenden 14 Tagen sich noch beschleunigen. Es wird spätestens nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland einsamer und einsamer um ihn werden.
Are you lonesome tonight?
Warum das so ist, hier einige Gründe. Da ist zum einen die Einigung um den Haushalt, die in Wahrheit gar keine Einigung ist. Es fehlen 12 Milliarden Euro. Immer noch, trotz aller Tricks, trotz aller monatelanger Verhandlungen. Man fragt sich fast, was haben die drei Kanzler, Finanzminister, Wirtschaftsminister da eigentlich besprochen? Der zweite Mann hinter dem Kanzler, Robert Habeck sein Name, gibt im Bericht aus Berlin zu Protokoll, dass er wenigstens noch gerne 3 Milliarden Euro einsparen würde, aber auch die nicht gefunden hat.
Der Bundeshaushalt ist 450 Milliarden groß, grob gesprochen. Da wird man 3 Milliarden schon noch finden können. Aber wir haben sie halt jetzt nicht gefunden. Das ist so ein bisschen, ist halt so, ne?
Ist halt so. Und es sind nur zur Erinnerung, Herr Habeck, nicht 3, sondern 12 Milliarden, die fehlen. Mit dem Rechnen hat es unser Wirtschaftsminister und auch der Kanzler nicht ganz so. Jetzt also sollen die Abgeordneten zustande bringen, was ihre Chefs nicht geschafft haben. Ein erneuter Autoritätsverlust für einen jeden Regierungschef.
Are you lonesome tonight?
Zweitens, im Osten des Landes haben nicht nur die Wähler keine Lust mehr auf die SPD, sondern sogar das sozialdemokratische Spitzenpersonal. Im September wählen die Sachsen, wählen die Thüringer und in Brandenburg wählen die Brandenburger. In letzterem Bundesland regiert seit über 10 Jahren erfolgreich SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. Im Interview mit dem Handelsblatt antwortet er auf die eigentliche einfache Frage, ob er denn im Wahlkampf noch Auftritte mit Olaf Scholz plane, mit einem abrupten Nein. Und dann fügt er wenig charmant hinzu, Zitat, wir haben 7 Landtagswahlen gewonnen, wir wollen auch die 8. gewinnen. Zitat Ende. Das hat gesessen. Ein Ministerpräsident, der den eigenen Kanzler und Parteifreund zum Wählerschreck erklärt, das hat es so noch nicht gegeben. Da helfen nur noch Bourbon und Elvis.
Tell me, dear, are you lonesome tonight. Und
dann ist da noch das rote Gespenst, das im Osten herumgeistert. Das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Gründerin will eine Lücke im politischen Raum füllen.
Gerade in Bezug auf die ostdeutschen Landtagswahlen wird ja derzeit oft davon geredet, dass die Demokratie in Deutschland gefährdet wäre. Die Demokratie in unserem Land wird in erster Linie gefährdet durch eine Politik, von der sich immer mehr Menschen im Stich gelassen oder aber vor den Kopf gestoßen fühlen.
Aber Wagenknecht fischt nicht zuerst die AfD-Stimmen ab, wie das viele zunächst geglaubt haben. Laut dem Forsa-Institut von Professor Manfred Güllner fischt Wagenknecht, wie auch zuvor ihr Ehemann Oskar Lafontaine, im Teich der SPD. Nur 4 von 100 Sarah-Wagenknecht-Wählern kommen im Osten von der AfD. aber 96 woanders her. Sie erreicht viel aus der früheren Linkspartei und sie erreicht das klassische Arbeitermilieu, das die SPD nach und nach aufgegeben hat. Der Befund von Manfred Güllner ist eindeutig. Zitat: Jeder vierte jetzige Anhänger des Bündnis Sahra Wagenknecht in Ostdeutschland wie auch in Westdeutschland hat zuvor die SPD gewählt. Das Bündnis Sahra Wagenknecht liegt laut INSA, das ist ein anderes Meinungsforschungsinstitut und eines aus Erfurt nämlich, liegt also die Sahra Wagenknecht in Thüringen bei 19 und in Sachsen bei 15%. Und dann gibt die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken noch im ZDF-Sommerinterview gestern zum Besten, dass eine SPD-BSB-Koalition in den Ländern möglich sei.
Innenpolitisch, ob es sozusagen eine Dreierkoalition hier geben könnte, zum Beispiel in Thüringen, ja. CDU, BSW und SPD, oder schließen Sie das aus?
Abgesehen von dem klaren Ausschluss jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD sind Entscheidungen für Koalitionen immer auch Sache der Landesverbände, in der Hauptsache Sache also, der Landesverbände. Die brauchen da auch unseren Rat nicht, die werden nach der Wahl angesichts der Konstellation entscheiden.
Das Ganze kommt einem Offenbarungseid gleich. Das Bündnis Sahra Wagenknecht wird dadurch doch für SPD-Wähler in seiner Attraktivität noch gesteigert. Sie können jetzt das rote Arbeiter-Original wählen oder die Regenbogen-SPD der westdeutschen Universitätsstädte mit ihrem Kanzler Scholz an der Spitze. Fazit: Irgendwann im September 2025 wird es heißen, Olaf Scholz ist abgewählt. Aber in Wahrheit hat die Abwahl dieses Olaf Scholz in diesen Tagen begonnen. Abwahl ist kein Tag, sondern ein Prozess der ganz allmählichen politischen Vereinsamung.
Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Chelsea Speaker spricht in der neuesten Ausgabe des World Briefing mit Ex-Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel. Und die beiden sprechen über die Konfliktherde im Nahen Osten und das Kampffeld in der Ukraine.
Ich habe am meisten Sorge inzwischen, dass wir uns in Konflikte hineinreden und hineinaufrüsten. Und am Ende vom Scherbenhaufen stehen und sehen, wieso ist das schon wieder passiert.
Außerdem kennt unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York die wichtigsten Termine für die Anleger in dieser vor uns liegenden Börsenwoche. Und wir wissen heute Morgen, wie die Watt-Olympiade im Wattenmeer der Nordsee funktioniert. Und außerdem möchte ich Ihnen berichten, welches Hobby glücklich und zufrieden macht, streng wissenschaftlich erwiesen. Das sind Schlagzeilen vom zurückliegenden Wochenende.
Im Nahostkrieg machen sich die USA weiter für eine Waffenruhe stark. Außenminister Blinken reist heute nach Israel, um ein Abkommen voranzutreiben.
Eine Schlagzeile mit Aufregerpotenzial. Kein neues Geld mehr für die Ukraine, schreibt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, wegen Sparmaßnahmen von Kanzleramt und Finanzministerium. Ein Flugabwehrsystem soll deshalb schon nicht gekauft worden sein.
Die Bundeswehr müsse angesichts der Bedrohungen aus Russland wieder kriegstüchtig werden. Das ist das erklärte Ziel von Verteidigungsminister Pistorius. Dafür braucht er neben viel Geld auch jede Menge zusätzliche Soldaten.
Konflikte, Kriege, Kämpfe. Ob in der Ukraine oder im Nahen Osten, der klare Blick der Besonnenheit wird aktuell im Pulverdampf vernebelt. Unsere Welt ist in Unordnung geraten und wahrlich, sie ist nicht selbsterklärend. Sie kann also einen wie Sigmar Gabriel gut gebrauchen, der in der Lage ist, eine Welt in Unordnung trotzdem einzuordnen. Besonders mit Blick auf die Lage zwischen dem Iran und Israel. Meine Kollegin Chelsea Speaker hat darüber mit dem ehemaligen Vizekanzler und Außenminister gesprochen. Sigmar Gabriel hören Sie in der aktuellen Folge unseres geopolitischen Podcasts World Briefing. Aufgezeichnet vor Publikum in der vergangenen Woche in Bremen im Rahmen unserer Klartext-Tour. Einen Auszug aus diesem Gespräch hören Sie jetzt und hier.
Jetzt ist die Lage im Nahen Osten absolut brisant. Wir sehen, dass ein Vergeltungsschlag seitens des Irans jetzt einfach seit einigen Tagen erwartet wird, dass Israel auch Kriegsvorbereitungen trifft, dass Menschen sich darauf vorbereiten, dass da was richtig Böses kommt. Jetzt stellen wir uns vor, diese Lage im Nahen Osten bleibt auch so brisant, wie sie gerade ist. Was würde ein Faktor Donald Trump noch bedeuten für eine solche Situation?
Also ich vermute, Netanyahu würde sich noch mehr bemüßigt fühlen, sozusagen Feuer ans Pulverfass zu legen, weil er davon ausgeht, dass er mit Trump eine stärkere Unterstützung hätte als mit Biden oder Harris. Joe Biden hat ja für einen amerikanischen Präsidenten etwas gemacht, was noch vor gar nicht allzu langer Zeit fast undenkbar gewesen wäre. Er hat sich ja auf der einen Seite natürlich Israel das Recht zugestanden, es auch unterstützt im Kampf Selbstverteidigung, aber hat wirklich alles dafür getan, auch seine Reputation gefährdet, indem er versucht hat, Druck auf die israelische Regierung auszuüben, endlich zum Waffenstillstand zu kommen, diesen furchtbaren Krieg gegen die Zivilisten im Gazastreifen zu beenden. Und Netanyahu hat sich überhaupt nicht darum gekümmert. Im Gegenteil, man muss bei ihm den Verdacht haben, dass er den Krieg braucht, um an der Macht zu bleiben. Und es gibt eben Leute in seiner Regierung, das sind echte Rechtsradikale, die finden, dass wenn der große Krieg kommt, das eigentlich gut. Und ich meine, ich habe keine Sympathie für die Hamas und auch nicht für Hania. Aber in dieser Lage, in der das Land schon war, in die Region schon ist, ausgerechnet an dem Tag, in dem am Iran ein neuer Staatspräsident ins Amt eingeführt wird, in Teheran sozusagen den Hania umzubringen oder umbringen zu lassen, das ist doch klar, dass das für die Iraner eine unglaubliche Provokation sein muss. Als die Israelis absichtlich oder aus Versehen das Konsulat der Iraner in Damaskus in Syrien mit einer Rakete beschossen haben, war das eigentlich schon ein Angriff auf den Iran, denn das Gelände des Konsulats ist nach dem Wiener Vertragsstaatenabkommen sozusagen Teil des Irans. Da haben die Iraner sehr zurückhaltend reagiert. Sie haben
300 Raketen.
Ja, aber sie haben vorher den Amerikanern über den Oman und über andere Bescheid gesagt, Achtung, an dem Tag machen wir das, das sind die Raketen, mit denen wir kommen und Klammer auf, das müsst ihr machen, um die abzufangen. Und das haben die auch gemacht. Also da haben Saudi-Arabien, Jordanien, die Amerikaner mit den Israelis zusammengearbeitet. Und das wussten die Iraner auch.
Ja, die Iraner standen auch in gewisser Sinne unter Zugzwang da. Sie konnten das nicht
klar,
auf sich sitzen
lassen.
Klar, konnten
nicht gar nichts machen. Ja. Der Iran hat eine Riesenangst davor, selbst in einen Krieg mit den USA verwickelt zu werden. Denn das ist der Unterschied zur Ukraine. Ein direkter Angriff auf Israel würde bei den USA einen Kriegseintritt der USA an der Seite Israels bedeuten und nicht einfach nur Waffen liefern.
Ja, wir sehen auch, dass die militärische Präsenz der USA jetzt rasant gesteigert wird in den letzten Tagen, dass sie sich zumindest darauf vorbereiten, dass es so kommen könnte.
Na, Biden hat nach dem 7. Oktober die 6. Flotte dahin verlegt. Das war das Signal an den Iran, lass die Finger draußen. Und der Iran will die Hisbollah im Libanon will keinen offenen Krieg, weil sie wissen, dass sie dabei am Ende verlieren. Aber Netanyahu provoziert diesen Krieg. Scheinbar ist das seine Methode, an der Macht zu bleiben, weil solange Israel im Krieg ist, wird er nicht abgewählt.
Das wäre grausam.
Aber ich finde das unverantwortlich und ich meine, ich kann nur hoffen, dass die Iraner wieder kalibriert reagieren. Ich würde auch vermuten, sie tun das. Sie werden härter reagieren als beim letzten Mal. Vor allen Dingen durch ihre Proxys im Jemen und im Libanon, Hisbollah. Aber ich glaube auch, der Iran hat nach wie vor kein Interesse daran, die ganze Region anzuzünden. Manchmal entstehen Kriege, obwohl sie keiner will. Wir haben im Ersten Weltkrieg hat man gesagt, das ist wie im Schlafwagen passiert. Die haben sich so sehr in die Wolle gekriegt, dass am Ende nur noch ein Weg offen blieb, der Krieg. Der letzte Privatsekretär des letzten deutschen Reichskanzlers, ich glaube Rietzler hieß der, hat in sein Tagebuch geschrieben, zu viele Probleme auf einmal. 5 Tage später ging es los im Ersten Weltkrieg. Also manchmal kommen unintended conflicts und das ist da, die Gefahr ist riesengroß. Man hat wirklich den Eindruck, in der Ukraine, in Taiwan, im Nahen Osten, in anderen Teilen der Welt, im Sudan, im Jemen, irgendwie scheint vielen, die Verantwortung für die Sicherheit der Welt tragen, insbesondere im UN-Sicherheitsrat, das Gefühl verloren gegangen zu sein, was Krieg eigentlich bedeutet. Wir scheinen uns nicht mehr genug zu erinnern, welche Schrecken ein großer Krieg und auch ein kleiner für die Menschen mit sich bringt. Und überall wird sozusagen aufgerüstet, die Rhetorik steigert und Also ich habe am meisten Sorge inzwischen, dass wir uns in Konflikte hineinreden und hineinaufrüsten und am Ende vom Scherbenhaufen stehen und sehen, wieso ist das schon wieder passiert. Scheinbar ist unser Gedächtnis ziemlich schwach geworden in der Welt, was Krieg für die Menschen bedeutet.
Ja, da darf applaudiert werden. Joe Bidens Hoffnung ist, dass es eine Waffenruhe in Gaza geben könnte, die dann einen härteren Schlag des Irans verhindern könnte. Aber auch diese Gespräche sind nach wie vor, die stocken nach wie vor. Und das scheint keine realistische Hoffnung zu sein, zumindest.
Also mein Eindruck ist auch nicht, dass das realistisch ist. Heißt aber nicht, dass nicht trotzdem man morgens aufwacht und doch ist etwas geglückt. Die Kataris bemühen sich ja sehr, dort zu verhandeln. Wir haben ja in Deutschland irgendwie ein schräges Verhältnis zu Katar. Da bei der Weltmeisterschaft haben wir uns irgendwie daneben benommen. Das Land ist neben der NATO sozusagen, hat den Status eines der wichtigsten Alliierten der USA. Da wird denen immer vorgeworfen, sie würde die Hamas unterstützen. Also kein katarischer Erdgasdollar hat den Weg nach Gaza gefunden ohne die Zustimmung Netanjahus. Die Idee war, wir stärken die Hamas und damit schwächen wir die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland. Und das ist der Teil, den die rechte Regierung Israels annektieren will. Das Spielen mit dem Feuer hat da immer ständig stattgefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Chance gibt. In Israel wächst der Druck, endlich doch die noch lebenden Geiseln zu befreien. Das ist auch furchtbar für die Familien da. Und auch der Druck, keine militärischen Abenteuer zu machen. Der israelische Verteidigungsminister hat gerade Benjamin Netanyahu darin widersprochen, zu glauben, man könnte die Hamas endgültig vernichten. Das spricht für den Realismus, eben doch andere Lösungen mit zu überlegen, unter Einbeziehung der arabischen Staaten. Ich glaube nicht, dass man dort schnell Frieden schaffen kann und ich glaube auch nicht an eine schnelle Zwei-Staaten-Lösung. Aber jedenfalls diesen Waffengang zu beenden, das fürchterliche Leid der Zivilisten zu beenden, das fände ich aller Ehren wert. Und es gibt viele arabische Staaten, die bereit wären, daran mitzuhelfen. Und am Ende wird es nur gehen, wenn tatsächlich die USA sich durchsetzen. Und meine Befürchtung ist, solange die USA geschwächt ist, dadurch, dass sie im Wahlkampf sich befindet und nicht klar ist, wer wird Präsident, passiert weder in der Ukraine was Vernünftiges, noch im Nahen Osten. Die USA fällt zurzeit, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, in ihrer internationalen Position aus. Sie ist mit sich selbst beschäftigt. Und das ist für uns, sagen wir mal, im Westen ein Riesenproblem, weil es die einzige westliche Führungsnation ist. Und natürlich andere hoffen, dass da möglichst einer in die Regierung kommt, mal sagen wir mal, der so ein bisschen tickt wie die selber, nämlich nicht in so Vorstellungen wie wir Europäer, alle müssen irgendwie halbwegs vernünftig zusammenarbeiten, sondern die großen Jungs machen Verabredungen, Deals und der Rest muss halt folgen. Das ist das, was uns unter Donald Trump droht. Der wird keine Rücksicht nehmen auf Europäer und Alliierte. Der wird uns, nachdem er was gemacht hat, über die Presse mitteilen, was er gemacht hat.
Die komplette Folge des Gesprächs zwischen Sigmar Gabriel und Chelsea Speaker hören Sie in voller Länge als Pioneer auf thepioneer.de oder auch in unserer Pioneer-App. Den Link finden Sie völlig problemlos in den Shownotes dieser Ausgabe. Und noch nicht Pioneers nutzen diese Gelegenheit vielleicht, um schnell noch an Bord zu kommen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da beginnt heute an der Wall Street in New York eine weitere ziemlich spannende Börsenwoche. Und welche Termine die Anleger besonders auf dem Schirm haben sollten, das sagt uns jetzt unsere Kollegin in New York, Anne Schwedt, ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, diese Woche schauen die Anleger ganz gespannt auf die jährliche Notenbankkonferenz in Jackson Hole. Die geht von Donnerstag bis Samstag und da kommen die Entscheidungsträger aus der Wirtschaft und Politik zusammen, um aktuelle Themen rund um die Finanzpolitik zu besprechen. Unter anderem wird da auch Fed-Chef Jerome Powell sprechen. Die Anleger hoffen sich da neue Details zur weiteren Strategie der Notenbank. Vor allem die Frage, wird es nächsten Monat wohl eine Zinssenkung um einen Viertel oder einen halben Prozentpunkt geben? Passen da Dazu gibt es diese Woche auch die Protokolle der Notenbank-Sitzung von Juli. Da könnten auch nochmal neue Details rauskommen. Was Wirtschaftsdaten betrifft, gibt es diese Woche Daten aus dem Immobiliensektor. Der ist ja auch ganz interessant und gibt einen guten Einblick in die gesamtwirtschaftliche Situation. Die Berichtssaison ist zwar fast vorbei, aber es gibt noch ein paar Quartalszahlen, unter anderem von Palo Alto, Lowe's, Target, Snowflake und Macy's.
Und dann, Anne, würde ich gern mit dir noch über deinen Investment Briefing Podcast sprechen. Du hast dich ja ganz intensiv mit den Verkäufen der letzten Wochen bei der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway beschäftigt und vor allem mit der Frage, die ich auch für mich mir schon gestellt habe, ist es eigentlich sinnvoll, sich als Privatinvestor so aufzustellen wie dieser berühmte und erfolgreiche Warren Buffett und das eigene Depot ebenfalls umzubauen? Konntest du für dich jedenfalls diese Frage beantworten?
Also ich würde es grundsätzlich nicht empfehlen, alle Investments einfach eins zu eins den von Warren Buffett nachzumachen. Dazu einfach jeder eine andere Ausgangslage, einen anderen Anlagehorizont, eine andere Strategie, andere Risikotoleranz, andere Ziele und vor allem auch ein anderes Budget. Jeder Investor ist da so individuell und sollte es auch bei seiner Portfoliozusammenstellung bleiben. Habe ich jetzt zum Beispiel 49% meiner Apple-Aktien verkauft? Habe ich bei der Bank of America 9% reduziert? Habe ich bei T-Mobile US 21% meiner Aktien auf den Markt geworfen und bin bei Paramount und Snowflake komplett ausgestiegen? Nein, weil ich auch zum Beispiel nicht in 2016 bei Apple eingestiegen bin und Apple nicht die Hälfte meines Portfolios ausgemacht hat. Man kann sich aber bei Warren Buffett ganz gut inspirieren lassen. Nachdem zum Beispiel rauskam, dass er bei Ulta Beauty eingestiegen ist, habe ich mir die Aktie auch mal angeschaut und die hat tatsächlich ein gutes Kurs-Gewinn-Verhältnis. Mir ganz persönlich passt sie aber zum Beispiel nicht in meine Cashflow-Anlagestrategie. Was ich aber von Warren Buffett nachmache, ist etwas mehr Cash als sonst auf der Seite zu halten. Jetzt zwar nicht 277 Milliarden Dollar, aber ich glaube, aktuell ist es ganz gut, Cash bereit zu halten, um bei einer erneuten Korrektur oder einem ausgewachsenen Crash billig einsteigen zu können. Wem das aber alles viel zu kompliziert ist und der einfach gerne von Warren Buffetts Investmententscheidungen mit profitieren will, der kann auch einfach die Berkshire Hathaway Aktie kaufen. Die ist seit Anfang des Jahres um 23% im Plus und performt damit besser als der Markt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Wahl des richtigen Hobbys auch darüber entscheidet, ob man glücklich und zufrieden ist. Britische Forscher der Cambridge University haben nämlich in einer Studie herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt. Und zwar einen Zusammenhang zwischen künstlerischen oder handwerklichen Nebenbeschäftigungen und der allgemeinen Lebenszufriedenheit. Also wir reden zum Beispiel vom Malen, vom Töpfern, vom Schnitzen und vom Stricken. So wie Tom Daley, der britische Turmspringer. Tom Daley hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 viel Aufmerksamkeit wegen seiner Strickkünste auf sich gezogen.
When I say I'm obsessed with knitting, I was knitting on the way on the bus to the pool, on the bus home from the pool, in the stands whenever I was had a spare moment, while the other boys in our apartment were playing video games, I would just sit and knit.
Wann immer er auf dem Weg zum Schwimmbecken eine Minute Zeit gehabt hätte, habe er gestrickt, sagt er, während die anderen Jungs lieber Videospiele gespielt hätten. Auch bei den gerade beendeten Sommerspielen in Paris, da klapperte der 30-Jährige fleißig mit den Nadeln. Und heraus kam nicht nur ein beeindruckender, dunkelblauer Pullover im Olympia-Look, sondern, tja, auch die Silbermedaille im Synchronturmspringen. Diese Studie aus Cambridge hat aber vor allem sich mit dem Lebensglück befasst. Also es ging nicht darum, ob mehr Leistung durch das Hobby erzeugt wird, sondern ob mehr Zufriedenheit hervorgebracht wird. Und siehe da, das Ergebnis. Mit den Händen zu arbeiten, also zu töpfern, zu sticken, zu stricken, zu schnitzen und zu malen. Nicht nach Vorlage, sondern frei wie der Wind. Und es muss, das ist wichtig allerdings, hinterher ein Ergebnis zu sehen sein. Zu sehen, zu fühlen, zu bestaunen. Denn das beste Hobby ist eindeutig das, was unser eigenes Ich sichtbar macht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass eine der dreckigsten und gleichzeitig auch herzerwärmendsten Traditionen in Schleswig-Holstein nach 20 Jahren ein Ende findet. Die Rede ist von der legendären Watt-Olympiade, die in Brunsbüttel, dort wo die Elbe und die Nordsee sich treffen, stattgefunden hat Wie gesagt, 20 lange Jahre lang. Jedes Jahr traten dort Hunderte von Teilnehmern in verschiedensten Disziplinen gegeneinander an. Wie etwa im Wattfußball oder auch im legendären Schlick-Schlittenrennen oder aber auch im Watt-Matsch-Engel-Machen. Eins ist klar, es war stets schlammig, dreckig und ein Riesenspaß für diese Wattathleten, wie sie hier dem Schleswig-Holstein-Magazin berichten.
Gleich von Anfang an total im Dreck landen, richtig Spaß dran haben.
Ich finde es total genial, na, dass auch Erwachsene so viel Spaß haben können, sich schön zum Löffel machen können.
Wir sehen hier wirklich Mannschaften, die gehen hier wirklich ab. Also die schweben praktisch übers Watt.
Super anstrengend, also ist besser als jede Funko-Packung oder Kur.
Das ist doch gut für die Haut, andere zahlen da ein Vermögen für.
Der Mann hinter der Idee ist der heute 74-jährige Jens Rusch. Er selbst ist Krebsüberlebender und sagte dem NDR:
Ja, da war ich einfach nur dankbar, weil man mir mein Leben da gerettet hat. Und ich wollte irgendwas zurückgeben. Und so war das eben auch hier mit der Watt-Olympiade. Und es war sehr, sehr schwierig, die Leute hier in der Region zu überzeugen, dass da ein größerer Sinn hintersteckte.
20 Watt-Olympiaden, unzählige Lacher, hunderttausende Euro an gesammelten Spendengeldern und jetzt fällt der Vorhang, der letzte Vorhang, denn der Nachwuchs für die ehrenamtlichen Kräfte, der fehlt. Schade, aber immerhin. Beendet wurde die Schlammschlacht am vergangenen Wochenende mit einem letzten großen schlammigen Hurra. Und vielleicht hört uns ja jetzt ein einsamer Wattengel zu, der dieser schönen Tradition der Nordsee wieder Flügel verleiht. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Ich wünsche Ihnen einen schwebenden Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall. A call, she won't forsake me. I'm loving angels instead.